dieses L hier. Kennt ihr das noch?
Ja.
Wo kam das her? Ja, Wiki. Apropos Wiki, Wiki kommt wieder vom 15. bis 17. Mai. Könnt ihr euch auch schon mal in euren Kalender notieren bei der Gelegenheit. Ich bin ein Lernender und als Lernender möchte ich auch lernen, meine Predigten immer weiter zu verbessern. Und deshalb nicht wundern, ich nehme mich heute auf. Kann ich mir nämlich hinterher angucken und gucken, wie schlimm das alles war und wie furchtbar. Oder wie gut. Und Verbesserung ist immer möglich, das kann nicht schaden. Und wir spielen auch mit dem Gedanken, das ein oder andere Element über unsere Website oder YouTube dann weiterzugeben, zu verwenden, dass vielleicht noch andere Menschen davon profitieren können oder sich das auch nochmal angucken. Deshalb nur ganz kurz als Erklärung, das ist so ein erster Testlauf heute. Mal gucken, wie gut das funktioniert oder nicht. Technik ist ja bekanntlich geduldig. Schauen wir mal. Gut, das Thema heute ist tatsächlich Gottes Liebe erleben. Und zwar als Untertitel zu einem größeren Titel, der heißt Vision, ich sehe. Wir haben uns ja im vergangenen Jahr als Gemeinde ein Stück mit dem Gedanken dessen beschäftigt, wer wir sind, wofür wir stehen, was uns wichtig ist, was uns ausmacht. Und daraus ist ja unser schönes neues Logo entstanden mit dem Slogan dazu, Gottes Liebe leben und erleben. Dafür wollen wir als Freie Christengemeinde Soltau stehen. Und bekanntlich kann man nur das wieder hergeben, was man irgendwo bekommen hat oder erlebt hat oder empfangen hat. Darum beschäftigen wir uns auch mit dem hinteren Teil dieses Slogans als erstes, Gottes Liebe erleben. Es gibt eine Menge Bibelverse, die sich mit Gottes Liebe beschäftigen, in verschiedenster Form. Und es gibt auch eine Menge Bibelverse, die sich dann in dem Umkehrschluss mit dem Gedanken beschäftigen, dass wir auch Gott lieben dürfen oder sollen. Der bekannteste von dem Letzteren ist wahrscheinlich aus 5. Mose 6, Vers 4 bis 5. Höre Israel, Jahwe ist unser Gott, Jahwe allein. Und du sollst Jahwe, deinen Gott, mit ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Jesus greift das auf im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 29 und 30. Da sagt er, das Wichtigste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Interessant, dass sich Christsein auf dieser Ebene bewegt. Christsein bewegt sich also nicht zuallererst oder vorrangig auf der Ebene von tu das Richtige. Hätte ja auch stehen können, das Wichtigste, sagt Jesus, ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst alles tun, was er dir gesagt hat. Nein, da steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das kann trotzdem und in dieser Aufforderung oder vielleicht auch gerade in dieser Aufforderung nur eine Antwort auf das sein, was Gott schon gegeben hat, nämlich seine eigene Liebe. Der bekannteste Vers dazu steht sicherlich in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Nach Luther, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ich finde die Übersetzung hier auch ganz schön. So hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. So ist es sichtbar geworden, wahrnehmbar für die Augen, für die Sinne, zu sehen und zu hören, zu erleben. Das hat Gott getan, weil er Menschen liebt. Wie funktioniert das denn jetzt? Das ist ja alles schön und gut. Wir haben jetzt eine Theorie. Die Theorie lautet, Gott liebt Menschen. Wir können das auch noch eine Etage runterbrechen und daraus machen, Gott liebt dich. und mich. Da wird das Ganze schon ein Stück persönlicher. Es hat auf einmal etwas mit mir zu tun und nicht nur mit der Welt im Allgemeinen. Irgendwie halt das ziemlich, Sven. Du kriegst es nicht raus. Das ist aber schade. Gut. Es wird persönlicher, es bricht es runter. Es hat plötzlich etwas mit mir zu tun, nicht nur mit der Welt im Allgemeinen. Gott liebt dich und Gott liebt mich. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gab, damit, wenn du an ihn glaubst, du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Klingt nochmal ganz anders, oder? Wenn man ihn für sich selbst liest. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gab, damit ich, wenn ich an ihn glaube, wenn ich ihm vertraue, nicht verloren gehe, sondern ein ewiges Leben habe. Wow. Das ist kaum zu fassen, kaum zu greifen, kaum zu begreifen. Gottes Liebe zu erleben beginnt damit, ich weiß nicht, ob es eine Reihenfolge gibt, aber besteht aus verschiedenen Elementen. Genauso wie die Aufforderung von Gott an uns ist, wir sollen ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all unserer Kraft, so können wir ihn auch auf gleicher Ebene erleben. Wir können es erstmal mit dem Verstand aufnehmen. Wie logisch uns das erscheint, ist nochmal eine andere Frage. Aber so vom Grundprinzip her sagt Gott, ich habe dich gemacht und die Menschen um dich herum. Und ich habe dich nicht gemacht, um dich dann irgendwo abzustellen und dich da irgendwie vor dich hinleben zu lassen. Sondern ich habe dich gemacht als Gegenüber für mich, weil ich mit dir gemeinsam unterwegs sein will und Leben gestalten will. Ich möchte dir in deiner Lebzeit meine Liebe schenken und zeigen. Ich möchte mit dabei sein, ich bin interessiert an dir. Das mit dem Kopf zu verstehen, ist der erste Schritt, zu entdecken, hey, es ergibt Sinn, dass dieser Gott, der mich so gemacht hat, an mir interessiert ist, auch jetzt und heute. Wenn das sein Ziel war, als er die Menschen gemacht hat, und es auch heute noch sein Ziel ist, dann hat das was mit mir zu tun. Und dann kann ich auch anfangen, diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16 zu verstehen, erstmal mit dem Kopf zu begreifen, wie kann ich zu Gott kommen? Ich habe lange gelebt, ohne ihm zu kennen oder ihm zu gehorchen oder ihn zu lieben. Irgendwie war da eine Distanz. Ich habe mein eigenes Leben gelebt. Und um diese Brücke zu überwinden, darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Damit unsere Schuld vergeben wird, unsere Trennung von Gott überwunden und überbrückt wird und wir zu ihm kommen können. Hätte Gott nicht machen brauchen. Hätte auch sagen können, die Regeln sind klar. Wenn ihr nichts mit mir zu tun haben wollt und euer eigenes Leben leben wollt, dann seht mal zu, wie ihr klarkommt. Aber weil er uns liebt, hat er gesagt, nein, ich will das so nicht stehen lassen. Ich will unbedingt einen Weg schaffen, damit Menschen wieder mit mir in Verbindung kommen können. Und das kann ich mit dem Kopf begreifen und verstehen, dass dafür ein Opfer nötig war, ein Preis gezahlt werden muss, um diese Schuld auszuräumen, damit ich mit Gott versöhnt werden kann. Und dafür hat Gott nicht irgendjemanden genommen oder irgendetwas, sondern das, was ihm am allerliebsten war, seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Das hat er gegeben. Jesus formuliert das mal in Johannes 15 mit dem Satz, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Kann ich ein Häkchen hintermachen, wenn ich das begriffen habe? Wenn ich sagen kann, ja, das kann ich nachvollziehen. So ergibt das Ganze Sinn und das ergibt auch für mich Sinn. Kann ich sagen, okay, schön. Und jetzt, ab jetzt halte ich das für wahr und ja, jetzt lebe ich mein Leben weiter. Habe ich jetzt Gottes Liebe erlebt? Ja, aber nur einen ganz kleinen Teil davon. Nur den Teil, der mit dem Verstand liebt oder geliebt wird. Aber es ging ja um Verstand, Seele, Herz und die ganze Kraft. Alles, was uns ausmacht. Mit dem Herzen zu glauben, ist der nächste Schritt. Mit dem Kopf zu verstehen, ist das eine. Zu sagen, ja, das halte ich für wahr, das ist ein Gedankengebäude und ein Gedankensystem, das ich für logisch und richtig und nachvollziehbar halte. Und das nächste ist zu sagen, tatsächlich, das gilt für mich und hat damit eine Bewandtnis, weil es für mich dann eine Beziehung zu diesem Gott baut und herstellt. Da muss eine Verbindung entstehen, ein persönlicher Kontakt, damit Liebe funktioniert. Sonst ist es nur ein theoretisches System, nur ein theoretisches Gedankengebäude. In dem Augenblick, wo es mich innerlich berührt, im Herzen ergreift, in dem Augenblick fange ich an zu glauben und es persönlich zu machen und es entsteht eine Beziehung. Wie das funktioniert, kann ich dir nicht erklären. Durch den Heiligen Geist. Der hat da auf jeden Fall seinen Teil drin. Das ist auch wieder Gott, der arbeitet durch seinen Heiligen Geist, keine Frage. Aber erklären könnten wir es trotzdem nicht, oder? Also ich meine, auch da haben wir diese nette Stelle im Neuen Testament. Der Geist weht, wo er will. Und woher er kommt und wohin er geht, das versteht man nicht. Es ist wie der Wind. Ja, plötzlich ist Wind da und wir spüren das, aber wie das wirklich funktioniert, wissen wir nicht. Aber es beginnt damit, dass wir es im Verstand begreifen und dass uns dann das innerlich so berührt, dass wir sagen können, das ist für mich. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe alles darüber gehört, wie das funktioniert mit Versöhnung mit Gott und Jesus als Opfer am Kreuz gestorben für meine Schuld, damit ich zu Gott kommen kann und so weiter und so fort. Und das habe ich immer für wahr gehalten. Das war überhaupt nicht das Problem, mit dem Kopf zu glauben, mit dem Kopf zu verstehen, dass Gott mich liebt. Aber mit dem Herz, dass da wirklich was angekommen ist, dass das so richtig persönlich wird, dass da irgendwo ein Kontakt entsteht, das war nicht da. Und ich habe das so im Teenager-Alter sehr stark hinterfragt, weil ich gesagt habe, okay, das ist ein theoretisches Konzept. Was bringt mir so ein theoretisches Konzept? Da habe ich ja überhaupt nichts von. Gott hat da nichts von, hat niemand was von. Im Zweifelsfall muss ich mich auch noch an die ganzen frommen christlichen Regeln halten. Die hat man mir natürlich damals auch mit auf den Weg gegeben. Und da habe ich gedacht, dann suche ich mir lieber ein anderes theoretisches Konzept oder lasse es Theorie sein, aber in der Praxis mache ich mein Ding. Und dann kam der Tag, wo jemand mir vom Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt hat. Das ist eine der bekannteren Geschichten im Neuen Testament. Zwei Söhne, ein Vater scheint wohlhabend zu sein und der eine Sohn kommt und sagt, weißt du was, eigentlich bist du für mich jetzt schon tot, ich möchte mein Erbe schon mal haben. So könnte man es ja zusammenfassen. Erbe kriegt man ja erst, wenn der es vorher besessen hat, verstirbt und sagt, ich will das jetzt schon mal haben, ich will mit dir eigentlich nichts mehr zu tun haben, ich möchte mein eigenes Ding machen und ist losgegangen und so weiter und so fort. Kommt dann irgendwann zurück, kehrt um, merkt, dass das allein nicht hinkriegt. Okay, das war so die Kurzfassung. Und wie gesagt, christliches Elternhaus, die Geschichte kannte ich vorwärts und rückwärts. Und einen Tag stellt sich jemand auf so eine Bühne und sagt, heute erzähle ich euch vom Gleichnis vom verlorenen Sohn, aber das ist Quatsch. Da hat er schon mal meine Aufmerksamkeit gehabt. Ein Prediger, der vorne steht und sagt, das, was in der Bibel steht, ist Quatsch. Das fand ich schon mal spannend. Und dann sagt er einen Satz, sagt, es müsste nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn heißen, sondern das Gleichnis vom liebenden Vater. Und in dem Augenblick geht mir das ins Herz statt in den Kopf. Und ich habe etwas empfunden und begriffen, dass das Gottes Liebe für mich ausmacht. Ich kann es nicht wirklich erklären, weil es eben nicht hier stattfindet, sondern hier stattfindet. Es hat was verändert für mich. Das System im Kopf war immer noch dasselbe. Aber es hat hier drin was verändert. In meinem Herzen habe ich gespürt und gewusst in meinem tiefsten Innersten, das ist nicht nur eine Theorie, diese Liebe Gottes zu mir ist echt und real und heute. Nicht nur irgendwann vor 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz gestorben ist, sondern heute. Heute wird es aktiv, heute wird es persönlich und lebendig. Gottes Liebe zu erleben bedeutet nicht nur etwas für wahr zu halten, sondern sich darauf einzulassen, dass es für mich heute und persönlich gilt. Und dann gibt es das dritte Element, mit all deiner Kraft oder mit ganzer Seele, das verknüpfe ich so ein bisschen zusammen. Ich habe es genannt, mit den Sinnen spüren. Wir haben ja verschiedene Sinne, wir können riechen, fühlen, schmecken, sehen und so weiter. Und ich bin bis heute davon überzeugt, und ich habe es auch immer schon wieder an verschiedenen Stellen erlebt, dass Gottes Liebe tatsächlich auch zum Anfühlen ist, zum Spüren, zum Erleben, zum Sehen, zum Hören, wenn jemand hören man ist, wenn jemand anders davon erzählt vielleicht. Aber es ist mit den Sinnen wahrnehmbar. Es ist interessant, wenn man durch dieses Buch hier geht, das Gott uns gegeben hat, dann wird man feststellen, dass da wenige Menschen sind, die die Theorie über einen Gott, der uns liebt, beschreiben. Aber wir entdecken einen Haufen Erzählungen und Geschichten und Erlebnisse von Menschen, die sagen, ich habe diesen Gott reden gehört. Ich habe seine Kraft erlebt. Ich habe ihn gesehen. Ich bin ihm gefolgt. Ich bin mit ihm unterwegs gewesen. Ich habe entdeckt, dass er mehr kann, als mir als Mensch je möglich wäre oder ich mir vorstellen könnte. Menschen, die Gott erlebt haben, spürbar, sichtbar, greifbar, in den verschiedensten Lebenssituationen und Umständen. Es ist immer noch derselbe Gott. Es ist immer noch derselbe Gott. Wir brauchen nicht damit zufrieden sein, dass wir sagen, okay, ich habe dieses Grundkonzept von Glauben verstanden. Und wir brauchen nicht an der Stelle stehen bleiben, wo wir irgendwann mal gemerkt haben, dieser Gott ist echt und er hat mich berührt und das gilt für mich persönlich, dass mir vergeben ist und dass ich eine Zukunft in der Ewigkeit im Himmel habe. Wir dürfen den nächsten Schritt gehen, da hinein, diesen Gott zu suchen und ihm zu sagen, ich will dich heute, an diesem Tag und morgen, in meinem Alltag, in meiner Familie, in meinem Beruf, mit und für meinen Freunden, in meinen Vereinsaktivitäten. Ich will dich mit meinen Sinnen spüren, ergreifen, erleben und teilen. Aber das mit dem Teilen ist die Predigt für nächsten Sonntag, beziehungsweise übernächsten Sonntag. Nächsten Sonntag ist Gerhard Wagner zu Besuch. In 3 Wochen kriegt ihr die Predigt erst. Nächsten Sonntag sind wir in Neunkirchen, danach ist Gerhard Wagner zu Besuch und dann geht es weiter mit dem Element. Es ist für den Alltag. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn wir das so schön als unser Motto ganz oben auf unsere Fahne schreiben. Wir wollen Gottes Liebe leben und erleben. Ich habe mir die Frage gestellt, was bedeutet das für unseren Gemeindealltag? Gottes Liebe zu erleben. Nun kann man das ja auf verschiedene Ebenen betrachten. Und wir haben verschiedene Elemente als Gemeinde, die wir gestalten. Eins der größten davon oder der zentralsten ist sicherlich unser Gottesdienst. Was bedeutet es, wenn wir uns auf die Fahne schreiben, in der Freien Christengemeinde Soltau kann man Gottes Liebe erleben? Verknüpfst du und verknüpfe ich damit die Erwartung, dass in unseren Gottesdiensten Gegenwart Gottes spürbar wird? Die Erwartung, dass Gottes Reden hörbar wird? Die Erwartung, dass Gottes Handeln sichtbar wird? Und ich glaube, diese Frage oder diese Erwartung muss man sich immer mal wieder neu vor Augen führen. Ich bin ja nun Pastor in der Gemeinde, hier auch schon seit einigen Jahren und ich habe Sonntage, da komme ich zum Arbeiten her. Also ich komme jeden Sonntag zum Arbeiten her, aber nicht jeden Sonntag ist das meine Haltung, mit der ich herkomme. Es gibt Sonntage, da komme ich, ich sage es mal so, nur zum Arbeiten her. Und mit so kleiner Erwartung an Gott. Eigentlich sollte jeder Sonntag und jeder Gottesdienst mit Erwartung gefüllt sein, Gott live und in Farbe zu begegnen.
euch das mal vor. Wenn alle am Ende des Gottesdienstes hier rausgehen und über nichts anderes mehr reden wollen, als was sie gerade mit Gott erlebt haben und wie sie ihn gespürt haben, was Gott zu ihnen gesagt hat und was Gott an ihnen getan hat. Weil das so der zentrale Punkt von dem ist, was uns ausmacht. Gottes Liebe erleben. Was würde das bedeuten für unser gemeinsames Gebetsleben? Da, wo wir uns treffen. Wir haben verschiedene Punkte, wo wir uns treffen, um zu beten. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen von Gebet. Man kann sich treffen, um bestimmte Gebetsanliegen, also Wünsche an Gott zu formulieren oder Nöte Gott zu bringen. Man kann einfach sagen, okay, ich bin dankbar für alle möglichen Sachen, die kann man abhaken. Vielleicht hat man eine gewisse Personenliste, die man sagt, für die will ich regelmäßig beten. Hoffentlich stehen seit einiger Zeit da Politiker mit drauf. Und wenn ich diese Dinge nehme und die unterschiedlichen Formen von Gebet, ich kann Gottes Gegenwart einfach suchen, ich kann Gott loben für das, wer er ist und wie er ist. Wie sehr sind auch diese unterschiedlichen Formen von Gebet von noch oder wieder von der Erwartung geprägt, dass Gott antwortet und handelt? Und wie sehr ist es einfach nur eine gute, aber doch nur eine Gewohnheit geworden? Ist deine Erwartung da, dass wenn du dich hinsetzt, um zu beten, Gott antwortet? Wir haben das früher schon in der Jugendstunde und auch hin und wieder höre ich das an verschiedenen Stellen immer mal wieder, das Vater Unser als Gebet, als Theaterstück gespielt. Da setzt sich einer hin oder kniet sich hin, ne, so ganz brav, faltet die Hände, senkt den Kopf und sagt, Vater Unser im Himmel. Und dann wird er unterbrochen von Gott und sagt, ja. Kennt ihr das? Ja? Der ein oder andere vielleicht schon mal drüber gestolpert. Ja? Und er ist völlig aus dem Konzept, so, ey, wieso, wer stört mich denn da? Ich will doch jetzt beten. Ja? Und manchmal sind wir so unterwegs, auch in unserem Gebetsleben, dass wir eigentlich, wir machen unsere Routine und rechnen gar nicht mehr damit, dass Gott da irgendwie mittendrin auftaucht. Stell dir mal vor, Gott würde plötzlich wieder mitten in deinem Gebet auftauchen. Antworten, handeln oder sagen, hey, hast du eigentlich da schon mal drüber nachgedacht, dich auf den Weg bringen? Oder auch mal sagt, das, was du da betest, das ist eigentlich nicht wirklich das, was ich haben will. Könnte doch mal sein, oder? Ich meine, manchmal beten wir Sachen, die gar nicht unbedingt Gottes Willen entsprechen. Aber damit zu rechnen, dass es ein lebendiger Gott ist, den du erleben kannst. Und gerade und insbesondere im Gebet, das ist ja eigentlich dafür da, Verbindung und Kontakt mit Gott aufzunehmen. Ja, das ist keine Einbahnstraße. Das ist nicht nur, hier, ich habe hier nur ein Mikrofon und irgendwo kommt es aus dem Lautsprecher. Gott sitzt vor dem Lautsprecher, ich bin im Mikrofon. In einer anderen Richtung funktioniert es leider nicht. Wenn er in den Lautsprecher reinspricht, kommt nichts an. Nein, nein. Er hat auch ein Mikrofon und Lautsprecher. Was bedeutet das für unsere Treffen als Kleingruppen oder Hauskreise oder Diensteteams, wo wir zusammen arbeiten für bestimmte Anliegen und Projekte in der Gemeinde? Wie viel rechnen wir damit, dass in diesen Veranstaltungen Gott präsent ist? Und wie viel erleben wir das dann? Vielleicht, also ich glaube tatsächlich auch, dass das Erleben ein Stück an die Erwartung geknüpft ist. Wenn ich wenig erwarte, kriege ich auch wenig. So, in der Bibel finden wir immer wieder auch so ein Prinzip von Saat und Ernte. Ja, wenn du rein investierst, kriegst du auch viel raus. An ganz, ganz vielen Stellen taucht das im Neuen und auch im Alten Testament auf. Gottes Gegenwart in unseren Treffen und Versammlungen. Kleine Gruppen, große Gruppen. Und dann besteht Gemeinde ja immer noch und nach wie vor und wird auch immer aus Einzelpersonen bestehen und nicht nur aus Gruppen. Natürlich wird es erst dann Gemeinde, wenn wir irgendwie zusammenkommen. Aber wir sind ja nicht immer zusammen. Jeder von uns ist irgendwann zwischendurch auch mal alleine unterwegs oder zu zweit oder in Familie oder was auch immer. Und letztendlich ist es meine eigene persönliche Verantwortung,
danach zu gucken und mich danach auszustrecken, Gottes Gegenwart zu erleben, Gottes Kraft zu spüren, Gottes Wunder zu sehen, Gottes Stimme zu hören. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe, ist schon einige Jahre her. Wir waren irgendwie im Gespräch oder in irgendeinem Treffen, wo jemand mal gefragt hat, oh, es passieren so wenig Wunder, es passieren so wenig Heilungen. Ja, und irgendwie so ein bisschen so diese Jammer- und Beschwerdestimmung war da. Und dann hat, ich meine, es war ein Referent zum Thema, ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam, der sagte dann, naja, wie oft hast du denn schon dafür gebetet? Wie oft bist du zu Gott gegangen, hast darum gebeten? Wie oft hast du schon mal im Kranken die Hände aufgelegt? Wie oft hast du schon mal im Namen Jesu geboten, dass jemand gesund wird? Wie, du willst Wunder sehen? Wie oft bist du schon den Schritt über die Bootskante aufs Wasser gegangen? Da wurde es plötzlich ganz still im Raum. Und das ist doch die Herausforderung auch zu sagen, hey, ich schraube meine Erwartungen anhand der Verheißungen des Wortes Gottes hier ein Stück nach oben. Ich kann es nicht machen. Du kannst das auch nicht machen. Wir können nicht dafür, es gibt kein 5-Punkte-Plan, den du abarbeiten kannst. Und wenn du die 5 Punkte alle schön ordentlich gemacht hast, dann ist Gottes Gegenwart da, immer. Sowas gibt es nicht. Aber es gibt ein Herz, das sich nach Gottes Gegenwart ausstreckt. Ein Herz, das Sehnsucht danach hat, diesen Gott zu erleben. Ein Herz, das Mut hat, auch wenn es in der Vergangenheit anders ausgesehen hat, trotzdem nochmal einen neuen Versuch zu wagen, zu starten, zu sagen, und ich möchte es trotzdem. Und ich erwarte trotzdem, dass Gott treu ist. Und ich erwarte, dass er seine Verheißung erfüllt. Und manchmal sind es Zeiträume, die wir überbrücken müssen. Manchmal ist es Geduld, die wir brauchen. Ausharren und immer wieder versuchen, immer wieder dranbleiben. Ich meine, es ist John Wimber, der mal gesagt hat, irgendjemand hat ihm auch mal gesagt, oh, bei dir werden ja immer alle Kranken gleich gesund. Und dann hat er gesagt, ja, aber die ersten 1000 sind krank geblieben. Ich habe 1000 Mal gebetet, bevor der erste gesund geworden ist. Puh, wie oft hast du schon versucht und bist frustriert nach Hause gegangen, es klappt alles nicht, irgendwie Gott macht das mit mir nicht oder was weiß ich, was man dann so für Erklärungen findet, woran das alles liegt. Aber bist du dran geblieben an der Verheißung oder hast du irgendwann das Handtuch geschmissen und hast gesagt, dann eben nicht. Hör auf damit. Bleib an Gott dran. Er ist treu in seiner Verheißung und seinem Wort. Und wenn es bedeutet, dass wir Ausharren nötig haben und es nochmal probieren und nochmal probieren, dann probieren wir es nochmal. Wir probieren es nochmal. Wir bleiben an ihn dran und wir suchen ihn wieder. Und wir erwarten, dass er zu uns redet. Wann ist das letzte Mal, dass du Gottes Stimme gehört hast und dir Richtung zu geben oder dich zu bestätigen oder einfach dir zu sagen, dass er dich liebt? Wie lange ist das her? Geh heute Abend nicht schlafen, mach die Augen nicht zu, bevor du ihn nicht darum gebeten hast, dass das wieder passiert. Ich bin überzeugt davon, dass Gott von Herzen darauf wartet, dass wir ihn darum bitten und ihn suchen und ihm sagen, weißt du was, Gott? Ich möchte das so gerne. Ich habe so Sehnsucht danach, dass das neu oder mehr oder wieder in meinem Leben passiert. Und wenn du sagst, ach, kein Problem, war gestern. Hey, von gestern kannst du nicht leben. Wie lange hält die Liebe eines Menschen, die du empfangen hast, an über einen Zeitraum, wenn sie nicht mehr da ist? Es hält nicht lange. Es gibt dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Radio, If Tomorrow Never Comes. Wenn morgen nicht kommen würde, wüssten die Menschen, die, es geht um seine Familie, meine ich, seine Frau, seine Kinder, wüssten sie, dass ich sie liebe. Ich stelle mir das immer so vor, der ist irgendwo mit dem Auto unterwegs, auf irgendeiner Fahrt, muss irgendwo hin, beruflich oder so, und denkt sich, wissen die eigentlich, dass ich sie liebe, die ich da zurückgelassen habe? Wenn ich jetzt einen Unfall hätte und sterben würde, wüssten sie, dass ich sie liebe? Und stellt sich im Prinzip die Frage, wann habe ich es ihnen zum letzten Mal gesagt und habe ich es ihnen oft genug gesagt? Und die Antwort ist nein, denn es gibt kein oft genug bei Liebe. Und ich glaube, mit Gott ist das genauso. Zu sagen, hey, ja, gestern war das schön mit Gott. Ja, dann such ihn heute wieder, dann freu dich auf heute. Er ist heute auch wieder da und wartet auf. und kommt dir entgegen. Gottes Liebe ist erlebbar, ganz praktisch und in deinem Alltag und in meinem Alltag. In den Lebensumständen, durch die wir gehen müssen, dürfen, er ist dabei. Er will dabei sein, mittendrin. Und es kann spürbar werden, es kann zu mehr werden als nur dieses, ja, ich weiß ja, dass Gott da ist. Aber ich weiß ja, dass Gott handeln kann. Aber ich weiß ja, Gott hat Kraft, alles zu tun. Aber sondern einfach mal zu sagen, Gott, ich will dich hier erleben. Ich brauche hier deine Hilfe. Ich brauche hier deine Kraft an meinem Arbeitsplatz mit den Kollegen. Das ist so schwer, Gott. Tu was. Tu was mit mir, tu was mit denen, ist mir egal, aber tu was. Ich will sehen, dass du hier aktiv wirst. Ich will, dass du mir Rat gibst. Ich muss unbedingt dein Reden hören. Sei nicht zufrieden damit, wenn du ihn nicht erlebst, sondern frag ihn, such ihn, bleib da dran. Er wird sich dir offenbaren. Wir werden jetzt noch ein paar Lieder zusammen singen und ich möchte euch Mut machen, euch nicht zu sehr auf die Lieder zu konzentrieren, sondern Gottes Gegenwart zu suchen, ihm euer Herz mitzuteilen, Zeit zu nehmen für euch still oder auch laut, wenn ihr mögt, zu beten und zu sagen, hey, ich brauche das, ich will das so unbedingt, dass du mein Herz berührst. Vielleicht sagst du, ey, das ist bisher alles irgendwie nur in meinem Kopf. Ich bin in diesen Gottesdienst gekommen, ich verstehe das, warum Jesus gestorben ist, und das mit, aber ich spüre nichts, das hat mein Herz irgendwie noch nicht wirklich erreicht. Nutz die Gelegenheit und sag, Herr, ich will, dass du mein Herz berührst. Ich will das nicht nur im Kopf wissen. Oder wenn du eine Frage hast und sagst, Gott, ich brauche echt eine Antwort darauf, bring ihm die Frage nochmal. Nutz einfach die Gelegenheit. Wie gesagt, es geht nicht so sehr um die Musik, es geht nicht so sehr um die Lieder. Es geht darum, Gott zu erleben, seine Gegenwart zu suchen.